Jetzt kommt der Tankrabatt zurück, den keiner mehr wollte. Entlastung mit der Gießkanne. Moment, kennen wir doch? Richtig, von der Ampel.
Nicht für viele wenig tun und für wenige viel ist kluge Politik, sondern für die meisten Menschen das Leben verbessern und nur wenige belasten, die sich leisten können. Das ist gerecht.
Deutschland muss hier endlich Stellung beziehen. Keine Mahnungen und Warnungen mehr, sondern Stopp von Waffenlieferungen, politischer und wirtschaftlicher Druck und klare Sanktionen bei Völkerrechtsverstößen.
Was also, wenn sich die Rechtsaußen erst im Amt selber entzaubern müssen? Das hieße nämlich, auch die AfD würde tatsächlich mal regieren. Herzlich willkommen zu diesen vier Themen. Mit mir ist heute Nadine Toroxel, unsere NTV-Chefreporterin, und als unsere Gäste Sophia Meyer, US-Expertin und Bestseller-Autorin, und das SPD-Urgestein Ralf Stegner. Aber wir beginnen mit Nadine Toroxel und der Frage, ob der Tankrabatt von heute früh eigentlich die Gemüter wirklich besänftigen kann, in der Koalition und in Deutschland.
Ja, ist denn schon wieder Ampel? Öffentliche Zankereien, Nachtsitzungen und Fortschritte in kleinen Dosen. Die Koalition gibt in diesen Tagen ein mieses Bild ab, analog zur Stimmung im Land. Vorne dran die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Statt sich mit Lars Klingbeil über dringend nötige Entlastungen zu verständigen, bepöbelt sie lieber ihn und den Koalitionspartner. Die Autorität des Kanzlers gerät dabei gleich mit unter die Räder. Im Fußball würde man sagen, böse Blutgrätsche oder was erlauben Reiche? Dem Spritpreis-Bingo hatte sie bisher nämlich wenig entgegenzusetzen. Jetzt kommt der Tankrabatt zurück, den keiner mehr wollte. Entlastung mit der Gießkanne. Moment, kennen wir doch? Richtig, von der Ampel.
Ja, nun muss man natürlich sehen, dass auf der einen Seite Menschen aufs Auto angewiesen sind. Und wenn ich das zu spezifisch ausgestalte, dann funktioniert das nicht. Die müssen eine schnelle Entlastung kriegen. Das ist der Vorteil bei dem, was jetzt gemacht wird. Und das mit Frau Reiche würde ich eher für ein Eigentor halten. Denn auch in der Union wissen die Menschen sehr genau, dass die Bürger Erwartung haben, dass da jetzt was passiert. Und da man nicht weiß, wie lange der Krieg dauert, muss auch schnell was passieren, damit wir jedenfalls den Handlungsrahmen, den man selber hat in Deutschland, damit man den auch ausfüllt.
Ja, wenn man einmal anguckt, wie das gelaufen ist, der Bundeskanzler sagt, erst kurzfristig gibt es nichts. Dann kommt die Wirtschaftsministerin, haut auf den Koalitionspartner ein, sagt, was sie alles doof findet. Dann schließt man sich übers Wochenende ein und kommt am Ende mit einem Tankrabatt um die Ecke, der mit der Gießkanne entlastet, statt vielleicht mal kurz zu überlegen, okay, wer ist denn wirklich aufs Auto angewiesen und hat mit den hohen Spritpreisen ein Problem? Also Handwerker beispielsweise, Altenpflege, die durch die Gegend fahren, oder auch Geringverdiener. Am Ende hat man jetzt etwas genommen, was schon in Ampelzeiten eigentlich als ein gescheiterter Rabatt galt.
Aber einfach die Entfernungspauschale zum Beispiel wieder zu vergrößern, was ja eine Überlegung war, die hilft eben den Falschen, das dauert zu lange. Und das mit der Übergewinnsteuer, das war offenkundig mit der Union so nicht zu machen, obwohl es eine Gegenfinanzierung gewesen wäre. Und so ist das immerhin etwas, was unmittelbar hilft. Und ich sage nochmal, am Ende hängt sowieso daran, wie lange der Krieg dauert. Das heißt, das, was man unmittelbar tun kann, muss man, finde ich, auch tun. Und wenn das noch ein paar andere mitnehmen, ist das nicht schön, aber es gibt fast nichts, wo man das besser hinbekommt, dass man wirklich ganz genau regelt für die, die es brauchen.
Ich finde es spannend, dass gerade Sie jetzt eigentlich diese Maßnahmen rechtfertigen. Ich hätte eigentlich anderes erwartet. Klar, Sie sind bei der SPD, aber es geht doch am Ende um die Menschen im Land, die wirklich davon betroffen sind. Stichwort Gießkanne. Jeder Ökonom sagt, das ist totaler Unsinn. Wir müssen diejenigen entlasten, die sozial schwach sind, den Mittelstand, die sozial Schwächeren in diesem Land durch. Da gab es ja auch viele tolle Vorschläge, die, glaube ich, auch von der SPD kamen, von ihrem Kollegen Klingbeil. Direktzahlungen zum Beispiel, um wirklich gezielt den Menschen zu helfen. Jetzt haben wir wieder die einen Gedanke noch.
Direktzahlung war ein Vorschlag der Wirtschaftsministerin, ja, die möglicherweise die böse Rolle spielen musste, aber immerhin, sie hatte in der Sache einen Punkt. Sie wollte es mit diesem Direktzahlungsmechanismus direkt an die Leute bringen, die man vorher ganz genau hätte definieren können. Also langer Weg, wenig Gehalt, kriegt was. Kurzer Weg, großes Gehalt, großes Auto, kriegt nichts, muss es ertragen.
Ja, und gleichzeitig wollte sie aber auch diese Übergewinnsteuer auf keinen Fall, weil sie
nicht funktioniert.
Ja, das sagen die einen sagen so, die anderen sagen so, aber am Ende führt es ja dazu, dass im schlimmsten Fall die Konzerne von dieser Krise verdienen. Das heißt, die eh schon viel haben, verdienen Geld, und die es wirklich brauchen, die Bürger in einem Land, müssen dafür bezahlen. Und das kann ja nicht die Lösung sein.
Das stimmt ja auch nicht ganz. Zum einen ist manches erfolgt jetzt erstmal direkt. Mitnahmeeffekt ist noch was anderes, aber zunächst mal zahlt man weniger an der Tankstelle. Und das hilft unmittelbar. Und zweitens steht da ja im Kleingedruckten auch was drin, wir wollen das Kartellrecht verschärfen. Und das ist ja der Punkt, wo wir ran wollen an die Konzerne, damit die nicht das abgreifen, was sie an Gewinnen machen, um Nutznießer dieses Krieges zu sein.
Aber der Bundeskanzler musste ja heute schon mal dazu sagen, ich erwarte von den Mineralölkonzernen, dass sie es auch weitergeben. Das heißt, man ist am Ende auch darauf angewiesen, dass genau diese Senkung der Energiesteuer auch an die Autofahrer geht und nicht am Ende auf dem Konto der Mineralölkonzerne landen, die sich jetzt ehrlich gesagt bei dieser ganzen Tankgeschichte wenig einen Ruhmplatz bekommen haben.
Also wenn man sich Friedrich Merz, als er noch Oppositionsführer war, anhörte, was er sagte, als 2022 durch einen Tankrabatt ja schon mal kam, dann hat er natürlich damals recht gehabt und heute sagt er das glatte Gegenteil davon, woraus er schlussfolgernd, er kann jetzt nicht recht haben, wenn er damals recht gehabt hat, nämlich, dass das ein zu indirektes Instrument ist. Es bleibt in Teilen, in bestimmten Regionen sogar richtig viel, da wo wenig Tankstellen sind, bleibt dann richtig viel beim Ölkonzern hängen, der gibt es einfach nicht weiter und es gibt kein Mittel, ad hoc schnell die Ölkonzerne zu zwingen, 1:1 weiterzureichen. Das heißt, man ist jetzt auf Gedeih und Verderb, auf das Wohlwollen jener Konzerne angewiesen, die man seit Wochen hier verprügelt und sagt, ihr macht Übergewinne, ihr zockt ab oder ich weiß nicht was. Auf deren Wohlwollen muss man jetzt zählen, damit das ankommt, was man aus Steuergeld, von dem ja wirklich nicht so viel da ist, scheint es, jetzt die Leute bedienen will, um ihre Lasten zu erleichtern.
Das ist eigentlich kein Argument gegen die SPD, denn wir hatten vorgeschlagen, da härter ranzugehen. Das war mit der Union so nicht zu machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man ja auch aus Fehlern lernen kann. Und wenn wir dann sehen, es gibt ja zwei Entwicklungen, die man befürchten muss. Erstens, dass der Krieg länger dauert. Das muss man befürchten, dass es also gar nicht so schnell geht. Und zweitens, dass genau das eintritt, was Sie gesagt haben, so dass man dann mit dem nicht mit abstrakten kartellrechtlichen Maßnahmen kommt, sondern eben dann doch zur Übergewinnsteuer kommt und sagt, Freunde, wir wollen nicht, dass es hier Kriegsgewinnler gibt in Deutschland zu Lasten der Bevölkerung. Aber das ist kein Argument gegen die SPD, sondern eher ein Argument gegen die, die sagen, der Markt regelt das schon. Der Markt regelt gar nicht.
Kriegsgewinnler ist im Moment erst einmal der Finanzminister selber, der an den gestiegenen Preisen über die Mehrwertsteuer verdient.
Was er bestreitet.
Naja. An jedem Liter, der jetzt verkauft wird, kriegt er mehr Mehrwertsteuer, als er vorher gekriegt hätte.
Das
Ob das dann in Summe zu einer großen Mehreinnahme führt, weiß ich auch nicht genau. Aber an jedem einzelnen Liter verdient er mehr. Und das hätten doch die Leute gerne wieder, oder?
Das sollten sie, finde ich, auch wieder kriegen. Wir reden ja noch über ein paar andere Maßnahmen. Wir reden jetzt über Sofortmaßnahmen. Ich fürchte, die Krise ist nicht vorbei in 14 Tagen. Denn ich glaube nicht, dass wir Wachstum kriegen in Deutschland, solange wir diese beiden Kriege haben. Und danach sieht es im Augenblick noch aus. Und solange Trump macht, was er will, können wir lange argumentieren, das ist nicht unser Krieg, wir haben die Folgen davon zu tragen. Und deswegen wird der Finanzminister seine Kasse noch brauchen für diese Entlastung, die wir ja auszahlen wollen. Und das wird sicherlich nicht an der SPD scheitern. Das Problem ist da eher andere. Frau Reich hat immer argumentiert, Maßnahmen zu treffen, die nur denen nützen, die eh schon viel haben. Und das, finde ich, ist nicht akzeptabel.
Ja, Frau Reich hat vor allem argumentiert, der Markt regelt's. Und wir sehen es ja, wie der Markt es gerade regelt. Nur die Übergewinnsteuer, weil Sie sagen, vielleicht kommen wir ja daraufhin auch wieder zurück. Herr Söder hat sich ja heute eher dahingehend geäußert, dass das gar nicht so eine schlechte Idee findet. Nur hat Frau Reiche dieses Thema ja nun wirklich abgeräumt, eigentlich indem sie gesagt hat, findet sie alles doof, nutzt den Leuten nichts und ist auch viel zu teuer. Die Union hat jetzt das Dilemma. Wenn sie doch der Übergewinnsteuer zustimmen sollte, müsste sie eigentlich zugeben, dass ihre Wirtschaftsministerin keine Ahnung hat im Umkehrschluss.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil Sie gerade gesagt haben, es wird ja auch über weitere Maßnahmen gesprochen. Was mir in dieser Debatte wirklich fehlt, ist einmal zu sagen, okay, wieso sind wir denn jetzt wieder in dieser Situation? Weil wir abhängig sind von Auto und von Öl. Welche wirklich mittel- und langfristigen Maßnahmen können wir machen, damit wir nicht bei der nächsten Krise wieder in die Situation sind? Stichwort bitte zu Ende führen. Was ist mit dem ÖPNV? Wieso überlegt diese Bundesregierung jetzt nicht mal, wie kann ich die Leute denn langfristig vom Auto wegkriegen, von dieser Abhängigkeit, in der wir da sind? Was ist,
nicht auf dem flachen Land.
Was ist mit dem Tempolimit? Wir sind, glaube ich, das einzige Land in Europa, wenn ich richtig liege.
Es gibt noch Inseln und Afghanistan und so Länder, die das nicht
genau,
haben.
Genau, wieso sonst, haben wir das nicht?
Die ganze zivilisierte Welt hat das.
Das würde dazu führen, dass wir weniger verbrauchen. Das würde übrigens auch, dass wir weniger abhängig sind. Das würde dazu führen, dass übrigens auch weniger Menschen sterben. Und ich hätte mir heute...
Die Leute können doch jetzt schon langsamer fahren, wenn sie das möchten, um zu sparen.
Sie haben mit dem Argument recht, unmittelbar hilft das nicht.
Das ist der eigene Geldbeutel.
Fairerweise muss man natürlich sagen, die Krise ist jetzt nicht verursacht worden von unserem mangelnden Ökobewusstsein, sondern die ist verursacht worden durch den Krieg. Aber Sie haben recht.
Langfristige
Wir waren dafür, das mit dem ÖPNV-Ticket mit dem Weg zu stabilisieren. Hilft aber auch nur dort, wo der Bus fährt. Ist im ländlichen Raum teilweise noch nicht der Fall. Tempolimit, das ist ja ein Fetisch für die Deutschen, wie die Waffe für die Amerikaner. Das ist für manche Parteien irgendwie nicht denkbar.
Das Auto ist der Fetisch.
Das Auto, ja. Also dieses, dass man Tempolimit nicht haben sollte, was nur vernünftig wäre, wenn man es hätte. Und das mit der Vernunft, man kann ja langsamer fahren, das nützt ja nichts, weil die, die keine Vernunft haben, die fahren diese großen Autos.
Die zahlst du aber eben auch. Also was soll's. Nein. Ich habe noch eine andere Frage. Einmal, vielleicht keine Ahnung, für ganz kurz nur. Wer 40 Kilometer pro Tag hin und her zur Arbeit pendelt, 5 Tage die Woche, der zahlt am Ende des Monats bei den Preisen ungefähr 30 Euro mehr, als er sonst vor Krisenniveau der Preise gezahlt hätte. Ist das jetzt unverantwortlich zu sagen, liebe Leute, das müsst ihr ertragen? Andere Sachen werden auch teurer?
Das kann ich machen bei denen, die sagen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber wenn ich als Handwerker mit meinem Dieselauto durch die Gegend fahre und vielleicht auch auf dem Land bin und dort lange Strecken zurücklegen muss, dann habe ich ein Problem. Übrigens auch, wenn ich als Altenpflegerin unterwegs ist, wenn die sich jetzt schon überlegen müssen, okay, wie machen wir eigentlich Hausbesuche, damit wir das bisschen, was wir von der Krankenkasse zurückbekommen an Spritgeld, damit uns das irgendwie nicht ins Kontor haut, dann habe ich ein Problem.
Es wird ja draufgeschlagen bei den Rechnungen, es wird bei den Handwerkern so sein. Ich glaube doch niemand, dass das nur bei den Benzinpreisen bleibt. Wenn das weiter so geht und nicht sich bald ändert, dann schlägt es doch insgesamt Inflation und andere Preise werden nach oben gehen und das werden die Leute merken, die Normal- oder Geringverdiener sind. Die anderen merken es sowieso nicht. Und insofern finde ich, ist das Argument, hätte man das nicht aushalten können, schon deswegen fragwürdig, weil ich sage nochmal, wir nicht wissen, wie lange das dauern wird und viele Menschen haben nichts mehr zuzusetzen. Manche wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Und haben jetzt Sorge, weil die Börsen verrückt spielen. Andere haben ganz andere Sorgen. Nämlich, wie kommen sie am Ende des Monats zurecht?
Und die muss man. Eine Ergänzung. Also es gibt auch Menschen in unserem Land, nicht nur Handwerk, nicht nur Altenpflege, ganz normale, alleinerziehende Mutter. Für die sind 30 oder 40 Euro existenzentscheidend. Das kann man sich vielleicht manchmal gar nicht vorstellen, weil uns es relativ gut geht. Aber für diese Menschen geht es darum, ob sie am Ende den Einkauf noch haben können oder nicht und die Lebensmittel kaufen können.
Die Entlastungen sind das eine große Thema für diese Bundesregierung. Aber da kommt ja noch einiges, und zwar die Reformen. Man hat ja schon im Herbst die Reformen versprochen. Jetzt sitzt man dran. Und zum Thema Reformen und SPD hören wir jetzt den Rant von Ralf Stegner.
Kein vernünftiger Sozialdemokrat ist gegen echte Reformen. Es wird oft gerade von Konservativen behauptet, die SPD sperre sich gegen dringend notwendige echte Reformen oder nur Steuererhöhungen sei die Zukunftsweise in der Bundesregierung. Abgesehen davon ist mit echt meist gemeint, es müsse vielen wehtun, es sei mutig, den Schwächsten was wegzunehmen, ist genau das Gegenteil der Fall. Nicht für viele wenig tun und für wenige viel ist kluge Politik, sondern für die meisten Menschen das Leben verbessern und nur wenige belasten, die sich leisten können. Das ist gerecht. Also statt immer mehr Sozialtransfers zu zahlen, würden auskömmliche Tariflöhne und bezahlbare Mieten nicht nur den meisten Normalverdienerfamilien helfen, sondern ganz ohne Steuererhöhungen die Steuern und Beitragseinnahmen steigern, gleichzeitig die Sozialausgaben senken. Wenn man dann noch die meisten Flüchtlinge arbeiten ließe und mit der gleichen Werf Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und Sozialbetrug bekämpfte und als i-Tüpfelchen statt obrigkeitsstaatlicher Bürokratie bürgerfreundliche pauschalere Regelungen mit Stichproben und gegebenenfalls harten Sanktionen vereinte, dann hätten Union und SPD mehr echte Reformen geschafft als in den letzten Jahrzehnten. Und weil die sogar noch gerecht wären, hilft das nicht nur dem Land, sondern stärkt auch die Demokratie gegen ihre Feinde.
Letzteres bestimmt. Andererseits muss ich sagen, das erinnert mich in seiner sozusagen kompletten wunschkonzertartigen Sache an das, was ich mir auch manchmal wünsche, einen rosa Elefanten, der Trompete spielen kann. Der einzige Haken ist, ich glaube, es gibt keinen rosa Elefanten, der Trompete spielen kann. Insofern macht es nicht viel Sinn, sich das zu wünschen und zu sagen, wir müssen nur die Löhne erhöhen, also wir müssen mehr Brutto haben, dann haben wir nachher auch mehr Netto vom Brutto, ist natürlich eine Variante. Allerdings in einem volkswirtschaftlichen Standort, der ja mit seinen Kosten bei Energie und bei Arbeit massiv zu kämpfen hat, habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht. Wenn Sie die Leute entlasten wollen, müssen Sie beim Netto entlasten, das heißt bei Abgaben und Steuern. Und dann sind Sie in einer Diskussion, die sich natürlich auch über Ausgaben dreht, die Sie jetzt, Entschuldigung, Herr Stegner, vermeiden.
Nee, das finde ich nicht. Also erstens finde ich, braucht man gar keinen Elefanten, sondern Verstand würde schon reichen, um zum Beispiel zu sagen, es macht keinen Sinn, dass wir Flüchtlinge nicht arbeiten lassen. Das haben wir den Konservativen jahrelang abgetrotzt, dass sie jetzt endlich arbeiten dürfen, was schon Sinn macht.
Wie lange hat es gebraucht, bis syrische Flüchtlinge, die 2015 bis 2016 gekommen sind, dann wirklich gearbeitet haben? Mehrere Jahre, 8 Jahre zum Teil, um auf ein ungefähres Niveau dessen zu kommen, was in Deutschland gängig ist. Also was machen Sie mit den Leuten, die vor 2 Jahren gekommen sind? Ja, nochmal 6 Jahre warten.
Handwerker, der gerne jemanden arbeiten lassen würde und die Behörden sagen, das wollen wir aber nicht. Das ist auch nur ein Punkt. Und das mit der Bürokratie. Die meisten verstehen ja, wenn sie über Bürokratie reden, immer nur darunter, irgendwelche Rechte einzuschränken. Aber Bürokratie meint, wir brauchen ewig lang, um jemandem Bescheid zu geben. Wenn wir das lassen, das Personal anders einsetzen, lieber pauschalere Regeln, nicht Einzelfallgerechtigkeit, diese obrigkeitsstaatliche Haltung weg und dafür Stichproben, wenn er das falsch macht, kriegt er was auf die Mütze sozusagen, dann ist das viel besser. Das gilt in so vielen Bereichen. Da sind wir noch von vorgestern. Das könnten wir zum Beispiel auch machen. Das würde Geld sparen, würde Leute da einsetzen, wo wir sie brauchen. Und der Kern meiner Argumente ist nicht, den Leuten unbedingt mehr Geld geben, sondern es gibt dann mehr Geld, wenn man mehr anständige Arbeit hat. Mehr Steuern, mehr Beiträge, weniger Sozialtransfers. Das ist so ein Traum für einen Finanzminister. Weniger Ausgaben, mehr Einnahmen und das zur gleichen Zeit.
Ja, wir sehen ja eher, dass wir eine steigende Arbeitslosigkeit haben. Wenn die KI erstmal durchschlägt, bin ich gespannt, ob das dann noch so einfach wird mit den vielen Arbeitsplätzen.
Naja, also erstens finde ich, nur mit KI geht's auch nicht. Ein bisschen menschliche Intelligenz ist vielleicht auch noch nötig. Und das wird auch in bestimmten Bereichen, wenn wir mit KI auch gar nicht arbeiten können, nicht über den Pflegebereich zum Beispiel rede, da brauchen die auch handfest Menschen, die das tun. Die muss ich anständig bezahlen.
Die jetzt schon Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Ja eben, also nicht die Arbeitslosigkeit, sondern der Fachkräftemangel ist eher das Problem. Und insofern haben wir eine ganz blöde Debatte über das Bürgergeld geführt. Leider hat meine Partei auch zugelassen, dass wir den Eindruck erweckt haben, uns ging es darum, die Sozialtransfers hochzubringen. Das ist nicht der Fall. Wir wollen, dass möglichst wenig Menschen Sozialtransfers brauchen. Denn wenn man anständige Löhne hat, kriegt man eine ordentliche Rente. Und das ist der vernünftige Weg. Und umgekehrt, wenn ich den Leuten hohe Sozialtransfers gebe, trifft es teilweise die Falschen. Auch das ist wieder bürokratisch. Das kann nicht Sinn der Sache. Die welche brauchen, wenn sie richtig krank sind, müssen ordentliche kriegen. Das ist, finde ich, im Rechtsstaat nicht
so. Aber ist das Problem der SPD in dieser Regierung, dass sie tatsächlich zu wenig wegkommen von dem alten Kurs? Meinetwegen auf einen Kurs, den Sie jetzt beschrieben haben. Das heißt, letztlich macht die SPD im Prinzip weiter so wie bisher, wie die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, die sie in Regierungsverantwortung zugebracht hat. Insofern, was kann jetzt das Neue sein, was die SPD da einbringt, damit diese Koalition eine größere Reform hinbekommt? Also Beispiel, heute wurde doch gesagt, dass die Reform der Gesundheitsversorgung, der Gesundheitskassen, auf der Ausgabenseite zu machen ist. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen untergegangen im Laufe des Tages mit Tankrabatt und anderem. Wenn das wirklich wahr wird, dann gehen Sie in die Leistungen. Ist das nicht etwas, was jetzt mal sein muss?
Kommt,
ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber das
kommt da dreht
jetzt auch
an,
jetzt mal der Wind. Und das ist doch ganz gut, wenn es eine neue Regierung gibt.
Ja, wobei das anders machen für mich auch schon heißen muss, eine andere Tonalität haben. Wenn man den falschen Eindruck hat, ist man selber dran schuld. Also ich finde, dass jemand, der arbeiten kann, das auch tun muss, denn die Krankenschwester zahlt ihre Steuern auch, um Solidarität zu finanzieren. Aber die Zahnversorgung zu privatisieren, das ist richtiger Schwachsinn. Das können sich doch nur dann die Wohlhabenden dann leisten. Wollen Sie das im Straßenbild sehen, wer wohlhabend ist? Ich will das, das sieht man genug. Ich will das nicht. Gesundheit muss jedenfalls so geregelt werden, dass nicht wer krank ist, arm wird und wer arm ist, krank wird. So darf es nicht sein. Aber dass wir natürlich Dinge haben, die nicht nötig wären, daran kann man ja gar nicht zweifeln. Und ehrlich gesagt, wenn die pharmazeutische Industrie manchmal behauptet, sie würde forschen, bei Aspirin forschen die seit 200 Jahren nicht mehr. Und trotzdem ist es fünfmal so teuer wie in Belgien, wenn sie die Packung kaufen. Das kann ja nicht richtig sein. Und da kann man an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, schon noch was machen.
Also ich würde mal ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leben mit einbringen, wenn wir über das Gesundheitssystem sprechen. Ich sitze hier mit Schmerzmitteln. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an, weil ich einen komplett kaputten Rücken habe und habe jetzt einmal wieder erlebt, was es bedeutet, in diesem Land krank zu sein, was diese Zwei-Klassen-Medizin am Ende bedeutet. Ich glaube, ich habe einen Vollzeittag damit verbracht, mir irgendwo einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen, der nicht erst in 5 Monaten ist. Und wenn ich da heute richtig zugehört habe, wächst in mir, als in dem Fall als Bürgerin dieses Landes, die Angst, dass ich in Zukunft noch mehr Probleme haben werde, eventuell noch mehr in Eigenleistung gehen muss, eventuell noch mehr selber zahlen muss. Und das ist, kann ja eigentlich nicht der Sinn einer Reformpakete sein, die die SPD mitträgt.
Ich würde es gerne ein bisschen weiten, weil das ist ja genau der Punkt. Was trägt die SPD eigentlich mit und schafft diese Koalition? Also hat diese Koalition eigentlich die Kraft, diese großen Reformen tatsächlich hinzubekommen, die sie angekündigt hat? Ich weiß nicht, wenn wir einmal drauf gucken, was Lars Klingbeil beispielsweise in seinen Ankündigungen zum Reformpaket gesagt hat. Länger arbeiten. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, Herr Stegner, aber das dürfte jetzt auch nicht jedem Sozialdemokraten wahnsinnig gefallen haben, die Ankündigung.
Also ich habe in dem immer viel gearbeitet, aber davon mal abgesehen, würde ich Ihnen gerne sagen, wenn wir unter länger arbeiten verstehen, pauschal die Lebenszeit, ist das gemein. Mein Vater ist an dem Tag gestorben, als der Rentner geworden ist und viele würden das dann gar nicht mehr erleben. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn Sie den, der mit 15 angefangen hat, auf dem Bau, im Krankenhaus oder an der Kasse, wenn die Beitragsjahre zählen, dann werden plötzlich diejenigen, die als Akademiker 10 Jahre später in den Beruf gehen, aber sehr viel mehr Geld bekommen und höhere Lebenserwartung haben, dann müssen die mehr Solidarität üben. Das ist richtig. Das ist nicht Unverteilung von unten nach oben, sondern umgekehrt. Dann ist es länger arbeiten Sinn. Aber wenn Sie einfach sagen, hoch mit der Lebensarbeitszeit, heißt das, viele Renten erleben das.
Sie sind dann, das bin ich sofort dabei, dass man das ein bisschen mehr staffelt. Aber mehr arbeiten, darum geht's ja. Sie brauchen in Deutschland mehr Arbeit, weil es Facharbeitermangel gibt. Es gibt übrigens auch ganz normale Arbeitskraftmangel, ja, von der Gastronomie bis zur Lagerwirtschaft. Das heißt, Sie müssen auch, und da müsste die SPD bzw. diese Regierung auch die Kraft finden, über das Bürgergeld hinaus zu sagen, das viel drastischer anzuwenden und zu sagen, wer nicht arbeiten geht, obwohl er eine Stelle angeboten bekommt, bei 3 Millionen Arbeitslosen und 2 Millionen freien Stellen, der kriegt dann gar nichts mehr. Weil dann hat er ja offenkundig schon, wenn er auf eine Arbeit, die bezahlt ist, verzichten kann.
Also wer arbeiten kann, muss das tun. Das habe ich vorhin gesagt, das ist eine Frage von Solidarität.
Aber so
dass wir ihm gar nichts mehr bekommen, da ist das Bundesverfassungsgericht davor. Das kann man so nicht regeln, wie Sie es vorschlagen, aber man kann das durchaus generell ein Stückchen anders machen. Das glaube ich auch, dass wir das können. Und das hat meiner Meinung nach der einzige Punkt ist, die Menschen haben ein Gefühl dafür, ob das gerecht ist oder nicht. Und wenn das gerecht zugeht, dann kann man solche Reformen auch machen. Was man nicht tun darf, ist, dass die, die schon am meisten haben, noch ein bisschen was draufkriegen und die, die es eh schon schwer haben, nochmal das Leben schwerer gemacht kriegen. Das geht nicht. Das macht die SPD auch nicht mit. Wir haben zwar keine guten Prozente, aber wir haben zusammen keine andere Mehrheit. Es gibt keine potenziell andere Koalition. Es muss Kompromisse geben. Da kann ich nicht auftreten wie Frau Reiche, sondern muss ich am Ende bereit sein, Kompromisse zu machen. Die SPD ist das. Und wenn es am Ende vernünftig ist, dann machen wir es auch mit.
Aber wissen Sie, das sind wirklich Sachen, die höre ich seit Jahren. Man muss Kompromisse finden. Man muss diese Reform. Also, ich muss es noch mal kurz als Bürgerin hier sprechen. Ich habe ja schon als Journalistin den kompletten Überblick verloren. Wer will eigentlich was? Wer streitet mit wem? Warum streiten die? Was passiert als nächstes? Welche Reformen stehen hier im Raum? Wo ist der Herbst der Reformen geblieben? Ich erinnere mich noch Carsten Lindemann, der CDU-Generalsekretär, hat damals gesagt, wir kriegen jetzt einen Herbst, der sich gewaschen hat. Ich habe ihn nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Nee, es ist schon, ich glaube, man muss irgendwann mal wirklich einfach die Dinge in die Hand nehmen, weniger rumstreiten. Diese letzten Tage, was diese Koalition da gemacht hat, ich verspreche Ihnen, dass aufgrund dessen wieder Wähler zur AfD gewandert sind. Weil wenn man so kommuniziert, wenn man sich so als Bundesregierung aufführt, die Leute brauchen endlich mal was an die Hand.
Ja, wenn man die Sprüche weglässt, da bin ich bei Ihnen, obwohl Ihre Branche davon ja auch nicht so schlecht lebt, dass es diesen Streit gibt. Aber ich will mal schon sagen, der Punkt, ja, das gehört auch dazu. Sie wollen auch Ihre Zeitung und Sendung verkaufen, aber der
ich
Punkt
muss gar nichts verkaufen.
Wie auch immer. Der Punkt ist jedenfalls schon der, dass man zur Entscheidung kommen muss, in der Tat. Und manches ist auch ein Stück erzwungen. Das muss man ja klipp und klar sagen. Wir haben auch eine internationale Lage, die ist anders, als sie war vor ein paar Jahren. Und wir haben jetzt keine Alternativen. Man kann da nicht groß Parteitaktik machen. Das funktioniert nicht.
Aber genau das passiert ja.
Und das finde ich, ja, ganz so. Und
gerade in diesem
Fall. Naja, es geht auch um wichtige Dinge. Man muss das schon auch ausdiskutieren. Ganz ohne Streit geht das nicht.
Aber nicht öffentlich.
Nee, das stimmt.
Gegenseitig vorführen.
Aber vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die dann doch tatsächlich ein bisschen veränderten Rahmenbedingungen. Ich nehme die Regierung sonst nicht in Schutz. Aber an der Stelle muss man schon sagen, es hat sich ja in der Zwischenzeit noch was ereignet. Zum Beispiel dieser Iran-Krieg, der von den USA und Israel geführt wird. Sophia Meyer hat dazu eine ziemlich bestimmte Meinung.
Ein Angriffskrieg auf Iran, die Bombardierung und Invasion des Libanon, Luftangriffe in Syrien, Kriegsverbrechen in Gaza, illegale Besatzung im Westjordanland und abertausende getötete Zivilisten. Das ist Realität und beschreibt das Vorgehen der israelischen Regierung auf der Weltbühne. Gestützt von den USA, deren Präsident gleichzeitig von der Auslöschung einer ganzen Zivilisation schwadroniert. Deutschland muss hier endlich Stellung beziehen. Keine Mahnungen und Warnungen mehr, sondern Stopp von Waffenlieferungen, politischer und wirtschaftlicher Druck und klare Sanktionen bei Völkerrechtsverstößen. Denn dieses Vorgehen macht kein Leben sicherer. Weder das der Israelis noch der Menschen im Iran, Libanon oder Palästina. Und genau das muss doch das unverhandelbare Ziel deutscher Politik sein, wenn sie es mit dem Völkerrecht und den Menschenrechten noch ernst meint.
Ich kann den Wunsch nachempfinden, dass man sagt, die Bundesregierung hätte da durchaus ein bisschen selbstbewusster auftreten können, vor allem auch in der Rückschau, wenn man einmal darauf schaut, wie der Bundeskanzler das am Anfang kommentiert hat, also diesen Angriff auf den Iran, da war man ja sehr bemüht, vor allem Donald Trump nicht zu verärgern. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir in Deutschland eine sehr besondere Verantwortung haben gegenüber Israel und deswegen finde ich es auch schwierig, dann zu sagen, dann reagieren wir jetzt erstmal mit wirtschaftlichen Sanktionen. Da wäre ich anderer Meinung.
Ich frage mich, was muss denn noch passieren, damit Deutschland reagiert? Und es gibt natürlich Instrumente wie wirtschaftliche Sanktionen, die Einbestellung des Botschafters. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens steht im Raum. Endlich aufhören, an Israel Rüstungsexporte zu liefern, die völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Übrigens auch im Libanon, wo ich gerade erst 2 Wochen war im Krieg. Sprich, ich spreche nicht aus einer Position vom Schreibtisch heraus. Ich war in Syrien, wo Land illegal besetzt wird. Ich war im Libanon, ich war kürzlich in Israel und in Palästina. Und ich sehe, wie Deutschland Stück für Stück wirklich an Glaubwürdigkeit verliert auf der internationalen Weltbühne. diese doppelten Standards, die die Bundesregierung hier an den Tag legt, finde ich unerträglich. Ich frage mich, wo ist der Aufschrei hier in diesem Land der Politik über, Entschuldigung, diese tausenden getöteten Zivilisten, über Kriegsverbrechen, über Völkerrechtsbrüche, über getötete Sanitäter, über getötete Journalisten?
Diesen Aufschrei gibt es ja durchaus. Ich finde, nichtsdestotrotz muss man auch anerkennen, dass man in Deutschland, vor allem eine deutsche Bundesregierung, sich ja durchaus auch in einem Dilemma befindet, was vor allem eben auch historisch begründet ist gegenüber der Verantwortung, die man eben gegenüber Israel auch hat. Natürlich gibt es Sanktionsmöglichkeiten. Beispielsweise, man könnte ja sagen, man sanktioniert ganz bestimmte Minister aus dem Kabinett Netanyahu, was ja auch diskutiert worden ist.
Und die passiert aus.
Aber es geht, glaube ich, gar nicht um die einzelnen Maßnahmen, sondern es geht im Kern darum, dass wir in der Lage sein müssen, beides zu sagen. Wir sind verantwortlich für das Existenzrecht des Staates Israel. Wir haben was zu tun gegen Antisemitismus und Terror gegen Israel. Aber nichts wird besser, wenn ich palästinensische Kinder verhungern lasse, wenn ich ihnen die Nahrung entziehe, wenn ich zivile Gebiete bombardieren lasse, wenn ich völkerrechtswidrige Siedlerpolitik zulasse und wenn ich Völkerrecht à la carte akzeptiere. Und das geht nicht. Völkerrecht gilt für alle und überall. Ob Venezuela, Grönland oder Iran oder Ukraine.
Aber was, Herr Stegner, wird besser außer Ihrem Gewissen, wenn Sie Israel dann sanktionieren und sagen, also dann machen wir jetzt einen Boykott gegen Israel? Das erleichtert Ihr Gewissen und vielleicht Ihres auch. Aber das ändert jetzt auch nichts zum Besseren, denn man muss ja neben aller Sonderlage, die Deutschland mit Israel aus historischen Gründen ja nun wirklich hat, ja zur Kenntnis nehmen, dass dieses Land Israel offenkundig von all seinen Nachbarn oder vielen seiner Nachbarn, darunter der Hezbollah-Miliz, auf den Tode bedroht ist. Das rechtfertigt nicht jede einzelne Maßnahme und nicht jeden einzelnen Gegenschlag. Da bin ich sofort dabei. Aber das sollten wir jetzt nicht vergessen. Wenn Israel hört auf zu kämpfen, hört es auf zu existieren.
Das war auch nicht mein Argument. Ich bin nicht für diese einzelnen Maßnahmen unbedingt, sondern ich bin der Meinung, wir müssen uns wegorientieren davon zu sagen, Völkerrecht interessiert uns da und dort nicht. Dann ist die Glaubwürdigkeit echt zum Teufel. Das muss doch die Lehre auch aus der Nazi-Zeit sein, dass das Völkerrecht immer gilt. Deswegen glaube ich, man merkt jetzt, die Großmächte, leider alle drei, ob Russland, China oder Amerika, machen, was sie wollen, scheren sich einen Teufel um das Völkerrecht. Der kanadische Premier hat einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gut finde. Der Carney, der hat gesagt, lass doch die Mittelmächte, zu denen Deutschland auch gehört, mit der Power, die sie haben, mit der Softpower, die sie haben, mit der wirtschaftlichen Kraft, mit den diplomatischen Möglichkeiten, allerdings dann auch bitte mit humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die haben wir nämlich zusammengestrichen, das ist falsch, dass man das nutzt, um den Ländern ein Angebot zu machen, die zu leiden haben unter dieser Großmachtpolitik. Die Kriege hören nicht auf, wenn wir das hinnehmen. Und es ist ja peinlich, wenn ich Herrn Rutte sehe, der tritt ja auch wieder FIFA-Funktionär, wenn er in Washington ist. Es ist ja wie eine Heute-Show. Das ist ja grausam, sich diese Form von Unterwürfigkeit anzugucken. Das kann es wirklich nicht sein. Ich bin bei Ihnen. Bei den Maßnahmen muss man vorsichtig sein. Das sind die Deutschen jetzt nicht mit dem Megafon dabei, finde ich. Aber sie drücken geht auch nicht. Zu drücken geht auch nicht.
Ich möchte ein Gedankenexperiment in die Runde werfen. Was wäre, wenn ein nicht befreundeter Staat, so wie Russland, ein Staat, den wir als autoritär beschreiben, zu Recht, der Kriegsverbrechen begeht? Was ist, wenn dieser Staat innerhalb von wenigen Wochen 300 Kinder getötet hätte? Die israelische Armee hat in den letzten Wochen 300 Kinder im Libanon getötet. Was wäre hier in diesem Land los? Was wäre los, wenn gezielt Journalisten getötet werden, Sanitäter getötet werden, wenn illegal Land genommen wird, was gerade im Libanon passiert? Was wäre hier los? Und das ist mein Punkt. Diese doppelten Standards, dass wir diese Länder ungleich behandeln und eben nicht sagen, dass das internationale Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte der Maßstab von allem sind.
Und ich finde, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir reden immer sehr allgemein von Israel und vergessen dabei auch, dass Sie vielleicht auch die Regierung Netanyahu meinen.
Ich versuche immer, die israelische Regierung zu sagen, das tun wir auch bei Russland. Da sagen wir auch Russland.
Weil gerade auch in Israel viele Menschen genau deswegen auch auf die Straße gehen und überhaupt nicht einverstanden sind mit dem Vorgehen, dass es teilweise ihrer Regierung nicht.
Also laut Umfragen sind über 80% damit einverstanden.
Wir müssen, finde ich, ein Stückchen aufpassen, dass das nicht beliebig wird. Ja. Gerade wir Deutschen haben uns sehr davon profitiert, dass wir nicht gleichgesetzt worden sind mit der Regierung und nur für Nazis gehalten. Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt geworden, kurz nach dem Krieg wieder aufgenommen worden in die Völkerfamilie. Das muss für andere Länder auch gelten. Und diese israelische Regierung, die hat teilweise Rechtsradikale in der Regierung. An der muss man genauso hart Kritik üben dürfen wie an anderen auch. Leider gilt das auch für Donald Trump. Wenn einer die Werte verletzt, macht es nicht besser. Die Diktatoren freuen sich doch, wenn die Demokraten sich so verhalten.
Weil sie Donald Trump sagten, ist ja völlig richtig. Also das eigentliche Problem ist dieser Krieg. Und das große Problem für die ganze Welt zumindest ist der Krieg der USA und Israels gegen den Iran mit all seinen wirtschaftlichen Folgen. Jetzt ist es so mittlerweile, also in einem totalen Mess, würde man, glaube ich, auch auf Englisch sagen, in einem totalen Durcheinander stillgestanden. Also ist jetzt die Straße von Hormuz offen oder ist sie geschlossen? Und wenn ja, wer schließt sie? Nimmt Donald Trump jetzt demnächst eine Mullah-Maut? Oder was passiert da eigentlich? Müsste Trump es nicht jetzt zu Ende bringen? Müsste nicht jetzt doch alle Macht darauf gehen, das Regime in Teheran zu wechseln, um aus dieser Situation, die jetzt deutlich schlechter ist als alles, was wir vorher hatten, herauszukommen?
Ich fürchte, das funktioniert nicht. Ich habe den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan geleitet. Ich kann nur sagen, all die Versuche, Regime Change zu machen, wo auch immer, gehen in der Regel schief. Das funktioniert nicht mit den Völker selber regeln. Und Krieg ist leider
ist ein Zusammenspiel.
Kein Mittel. Ja, das stimmt. Aber Krieg ist am Ende kein Mittel, um das zu erzwingen. Der Preis dafür ist immer hoch. Und eins davon bitte nicht vergessen. Die Zivilbevölkerung ist auch noch da. Im Iran, denen zusammen, macht jetzt mal Regime Change, wir werfen Bomben, die haben nicht mal Shelter, in die sie sich flüchten können. Was die mit den Gefangenen im Gefängnis im Iran machen, will ich gar nicht wissen. Das heißt, Zivilbevölkerung leidet immer unter den Kriegen. Und hier so markige Worte zu formulieren auf der einen Seite, zu leiden haben immer ganz andere darunter. Das muss man, finde ich, immer bedenken. Da wünsche ich mir eher ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, menschliche Empathie, die ist uns ein Teil.
Das kann ja so nicht bleiben.
Aber die Empathie gegenüber den Menschen im Iran, die hat man ja, aber vielleicht ist es ja auch das, ja, also
ich finde, würde ich jetzt schon sagen. Nicht, ehrlicherweise.
Und keiner
redet mehr darüber. Ich weiß noch, wie groß die Debatten hier waren, die Freiheit der Iraner, wir wollen sie befreien, jetzt geht es nur noch um die Straße von Hormuz, es geht darum, wie teuer ist mein Tank, aber die Menschen im Iran, für die interessiert sich keiner mehr.
Ja,
für die Menschen im Libanon, die auch keine Shelter haben, interessiert sich niemand. Und das wäre
Regime
wirklich mein...
Das Regime wegzubringen wäre natürlich die Befreiung des iranischen Volkes. Also dann würde das ja mal
aber
zusammenpassen.
Hat denn jemals in der Geschichte Bomben dazu geführt, dass man Menschen befreit, Frieden bringt, Freiheit bringt, ein Regime und Weltfrieden?
Ja. In Deutschland. Das ist ein Beispiel. Die Nazis sind Gott
genau,
sei Dank militärisch besiegt worden, aber es ist die Ausnahmefall.
Genau, und die Politik der USA in den vergangenen Jahrzehnten, wann hat das da funktioniert? Ja. Nie.
Und der Preis in Japan war hoch, wenn Sie an Atombomben denken. Also das ist sozusagen leicht gesagt, aber es hat viele Folgen.
Wir bleiben bei einem außenpolitischen Thema, höre ich gerade, nämlich auf meinem Ohr. Und das ist der Blick nach Ungarn. Und dazu hören wir jetzt einen Rant von Nikolaus Blume.
Werbung. Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite. Werbung Ende.
Putin, Trump, alle Europaverächter und Rechtsaußen, sie haben die Orbán-Wahl krachend mit verloren. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Mehr und mehr Geld in die Taschen der eigenen Leute schaufeln, freie Presse und Justiz immer fester gängeln, den verlängerten Arm des Kremls machen. Viktor Orban konnte sich fast alles erlauben, aber irgendwann ist eben Schluss. Dann holt sich eine Mehrheit ihr Land zurück, ihren Anstand und ihre Zukunft. Man kann die Rechtsaußen also sehr wohl schlagen. Gut, nur bei Viktor Orban und den anderen hat es Jahre gedauert. Was also, wenn sich die Rechtsaußen erst im Amt selber entzaubern müssen? Das hieße nämlich, auch die AfD würde tatsächlich mal regieren.
Ich kann fast nicht glauben, dass wir einer Meinung sind, Herr Blume.
Dass die AfD nicht regieren soll oder dass sie regieren muss, um sich zu entzaubern.
Also, ich würde dafür plädieren, dass wir es in Deutschland nicht so weit kommen lassen und dass die Theorie am Ende für Deutschland nicht gilt. Also die Theorie, dass die Rechtspopulisten, in dem Fall auch Rechtsextreme, erstmal in die Regierung kommen müssen, sich entzaubern müssen und wir dann sozusagen sie wieder los sind. Ich würde hoffen, und da bin ich wieder bei meiner grundsätzlichen Kritik der Bundesregierung, dass unsere Regierung sich hier mal zusammenreißt und sich um die echten Probleme kümmert, weil dann, und daran glaube ich fest, wird die AfD auch wieder an Stärke verlieren und dann müssen wir dieses Experiment in Deutschland gar nicht erleben.
Ich glaube, es ist komplizierter. Es reicht nicht nur gute Politik, sondern die muss man auch machen. Aber man muss sich mit denen hart auseinandersetzen. Ich finde, diese Wahl in Ungarn ist ein Zeichen der Hoffnung, dass wir nicht so viel rumjammern sollen und die Flinte ins Korn werfen, sondern die endlich mal annehmen. Das sind Bagaluten, die beschäftigen ihren Onkel und den Bruder und den greisen Opa auch noch, dass sie nicht nur Haustierebeschäftigung bezahlen, kann man ja froh drüber sein. Und die Leute erzählen uns was, die AfD erzählen uns was von irgendwie neuer Partei und alten Partei. Das ist Korruption. Die Leute stehen vor Gericht, weil sie für China Spionage machen, weil sie alle möglichen Dinge tun. Und das muss man den Leuten
stellen. Sehen Sie, diese riesengroße Tür, die steht offen, da laufen sie gerade durch.
Ja, aber
das ist doch,
Leute wählen die trotzdem.
Ja, eben. Und das ist doch der Punkt.
Ja, aber daran müssen wir was ändern. Das ist doch kein Schicksal wie das Wetter, sondern dagegen muss man was tun. Und die gute Politik ist das eine, okay. Die Sprache ist übrigens auch rein. Wir müssen aufhören mit diesem Technokratensprech. Muss Klartext reden. Auch das kann man übrigens differenziert in der Sache und klar in der Sprache. Das geht. Und denen das nicht überlassen. Wir haben denen das Migrationsthema überlassen. Meine Partei überlässt ihnen leider das Friedensthema. Ich bin da stark dagegen. Da gehen Leute hin, weil sie Angst vor Krieg haben und wählen diese Menschen, die überhaupt nichts im Sinn haben mit Frieden. Da müssen wir stärker ran, wir müssen uns dem stellen. Ich finde auch nicht, dass man die vermeiden kann. Man muss mit denen diskutieren, wir haben die besseren Argumente. Und da machen die Kollegen zu wenig, finde ich. Also die Hoffnung aus Budapest führt direkt nach Sachsen-Anhalt, finde ich, wo wir verhindern müssen, dass die in die Regierung kommen. Das wäre eine Katastrophe und das dürfen wir nicht zulassen.
Aber ich finde es auch ganz spannend, die große Hoffnung von Budapest. Das hat jetzt auch 16 Jahre lang gedauert. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt für den Nachfolger wird, das ganze System ja auch wieder zurückzudrehen. Also da ist ja schon auch eine ganze Menge Arbeit. Also in der EU wird jetzt auch groß gejubelt. Jetzt ist Orbán weg, ja. Aber wenn man beispielsweise in die Slowakei guckt, da wird es jetzt auch nicht viel lustiger.
Irgendwelche Quälgeister wird es wahrscheinlich immer geben in der EU. Dazu ist sie viel zu groß, dass es das einen Moment geben könnte, wo es gar nicht ist. Aber ich würde noch einmal bleiben wollen bei dem Gedanken, man muss nur gut regieren oder auch klar reden. Also wer würde das nicht richtig finden? Mein Eindruck ist, bei Migration zum Beispiel und bei anderen Themen auch, ist einiges von dem, was die AfD namens ihrer Wähler als Problem markiert hatte, vielleicht auch übertrieben, ganz egal, in Teilen zumindest auch von dieser Regierung ja gelöst worden und übrigens von der Vorgängerregierung ja schon angefangen worden zu lösen, zum Beispiel bei den Zahlen der Asylsuchenden. Es ändert aber nichts am Zuspruch. Der Zuspruch wird eher noch größer. Diese Partei radikalisiert sich und wächst immer noch. Das heißt, wenn, und das war ja das Gedankenexperiment, wenn es stimmt, dass gutes Regieren gar nicht mehr entscheidend gegen diese Partei hilft auf einer gewissen Strecke, dann müssen sie offenkundig einmal regieren, so wie es eben in Ungarn, in Polen,
nein,
in Holland, in Großbritannien war, bis sie da rausgeflogen sind.
Das glaube ich nicht,
sind.
Weil Deutschland wird immer was anderes sein. Wir können uns das nicht erlauben, wenn es zu anderen Ländern normalisieren geht. Ich war noch nie der Meinung, dass die Brandmauer alleine reicht. Aber die Brandmauer einzureißen ist Brandstiftung. Und deswegen muss man das, finde ich, unterbinden, und zwar wirklich unterbinden, diese Normalisierung, die da teilweise stattfindet oder die da angedacht wird. Das kann es nicht geben. Mit Rechtsradikalen macht man in Deutschland niemals aus keinem Grund und nirgendwo gemeinsame Sache. Übrigens, da ist mit der SPD dann auch die Grenze erreicht. Wir machen vieles mit, aber da ist der Punkt dann überschritten, den man mitgehen kann. Wir wissen übrigens aus der eigenen Geschichte, und die ist nicht 300 Jahre her, sondern gerade mal 80 Jahre her, wo das hinführt, wenn man sagt, man lasst die mal machen. Dann ist nämlich die Meinungsfreiheit schnell mal abgeschafft. Dann ist schnell mal was geändert bei der Richterwahl. Dann habe ich Leute in Positionen, die da nicht hingehören. Gerade wir Deutschen haben das wirklich, die Lektion nicht ein zweites Mal nötig. Meine Generation ist die erste, die in Wohlstand und Frieden hier aufgewachsen ist. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Und
damit wir uns klar verstehen, ich plädiere auch nicht dafür, die regieren zu lassen. Aber ich bin, glaube ich, etwas mehr als andere bereit, zumindest wahrzunehmen, dass die bislang in Anschlag gebrachten Mittel und die vielfach sogar nur versprochenen Mittel, und dann kommt es ja doch noch nicht mal dazu, nicht reichen. Was denn nun?
Aber ich glaube, das ist so gar nicht passiert. Klar, beim Migrationsthema haben Sie recht, das wurde sozusagen gelöst, in Anführungsstrichen, zumindest wurden Versprechen gehalten. Aber ich glaube, es bewahrheitet sich immer dieser Satz, it's the economy, es ist die Wirtschaft. Warum wurde Orbán denn abgewählt? Weil die Leute nicht mehr genug Geld haben, weil die Infrastruktur marode ist, weil das Rentensystem dort nicht funktioniert. Ja, aber es war den Leuten, glaube ich, relativ egal, solange sie das nicht gespürt haben. Aber am Ende hat diese Korruption dazu geführt, dass die Leute gespürt haben, dass die wenigen was davon haben und die vielen, also die Bevölkerung, davon wenig haben.
Die Wahlforschung sagt einem leider was anderes. Die Leute wählen teilweise, weil sie glauben, sie tun was gegen die da oben. Wenn sie da mal hingehen und sagen, warum wählen Sie eigentlich AfD? Dann sagt er, ja, weil ich für ordentliche Rente und für anständige Löhne bin. Sagt er, gucken Sie mal ins Programm, lesen können wir doch. Die AfD will das Gegenteil davon. Wenn Sie das wollen, müssen Sie andere Leute
wählen. Aber es geht ja nicht darum, was im Programm steht, sondern was kommt bei den Menschen an.
Das machen sie auch nicht. Das machen sie auch nicht. Die tun nichts von dem, was sie sagen. Die haben nur Sündenböcke und keine Lösung. Der Punkt liegt anderswo. Ich glaube, diese Haltung zu sagen, wir müssen gegen die da oben was unternehmen, die kümmern sich nicht um uns. Das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen, stärker und ins Handeln kommen, dass wir mehr ins Gespräch kommen mit ganz normalen Leuten. Bitte. Wir sind teilweise entfernt von denen. Wir haben Plastik.
Das ist ja eigentlich ein klassisches SPD-Thema.
Ja, natürlich. Ich kann da auch mit meiner eigenen Partei und kämpfe ja darum, dass sie das ändert.
Die Arbeiterpartei ist inzwischen die AfD.
Nach jeder Wahlniederlage hört man, wir müssen mehr Politik für die arbeitende Mitte machen, ohne zu sagen, wer ist denn eigentlich genau die hart arbeitende Mitte? Was machen, meinen wir eigentlich damit ganz genau? Also es trifft ja auch gerade die SPD.
Das sind aber in Teilen Sprüche. Ich glaube, man muss den Menschen klar machen, wenn ihr Nationalisten wählt, gibt es Krieg. Wenn wir dafür sorgen, dass wir aus Europa rausgehen, gibt es hier Massenarbeitslosigkeit. Das ist der Punkt, das ist die Konsequenz. Das glauben die uns momentan noch nicht, weil es ja ganz immer noch ganz gemütlich hierzulande ist. Und weil die teilweise auch reden wie Wölfe im Schafspelz. Wenn man denen aber mal vorhält, was das für Leute wirklich sind, dass das Kriminelle sind, dass die Gewalttäter sind, dass die Ordnung beseitigen wollen. Wer will den Krieg, wenn man sich das anguckt, wie die Menschen zu leiden haben? Die Menschen haben Angst vor Krieg. Und sie müssen, man muss ihnen auch Europa anders vermitteln, ne?
Aber ich glaube, der Punkt von Nadine Roxel ist schon wichtig. Wie nah kommen Sie Ihren Wählern jetzt? Sind Sie da? Das könnte man die CDU ganz genauso fragen. Und die Grünen auch. Denn, ein Punkt, weshalb offenkundig der Oppositionspolitiker Magyar in Ungarn gewonnen hat, war, dass er die ganze Zeit unablässig über Land gefahren ist. Aber das als Premierminister jetzt auch noch kann, Ministerpräsident, wird eine andere Frage sein. Aber das war es offenkundig sein Trumpf, dass er bei den Leuten eben ganz viel war und eine ganz andere Darstellung von Politik aufbauen konnte, als der tatsächlich inzwischen vollständig abgehobene Orbán.
Mit TikTok allein geht's nicht.
Und wie die AfD, die ja auch am Land sehr stark ist, weil die Leute vor Ort sind und sich kümmern oder zumindest vermitteln, dass sie sich kümmern würden.
Stadt und Land spielt bei uns auch eine Rolle. Die SPD hat eigentlich die Aufgabe zu sagen, wir müssen alt und jung, Stadt und Land, arm und reich, deutsch und nicht deutsch zusammenbringen. Und der Teil ist schwieriger geworden. Die Milieus haben sich verändert. Ich muss vielfältiger sein. Auch die Partei muss sich breiter aufstellen als Volkspartei. Ich mache es was anderes.
Sind Sie denn noch eine Volkspartei?
Ich glaube schon, von dem Anspruch her schon, nicht unbedingt von den Prozenten her.
Wahlergebnis.
Ja gut, aber immerhin, es ist ein Unterschied, ob Sie Kreuzberg Wahlkampf machen am Starnberger See oder im Saarland oder in Ostfriesland oder in der Lausitz. Und das muss zusammengebracht werden. Und wenn Sie die Alten gegen die Jungen schieben, dann ist das keine gute Geschichte. Oder die Arbeit haben gegen die keine haben. Und diese Vielfalt sozusagen auch umzusetzen, brauchen auch ein paar mehr Typen. Das finde ich auch wichtig sozusagen, dass Volkspartei sich nicht selber verengt, nicht so viel Karrierismus in der Politik. Man darf auch mal eine Meinung haben und die sogar beibehalten, wenn der Wind von vorne kommt. Das sind alles so Dinge, an denen man arbeiten kann und muss.
Herr Köpfe, sagten Sie vielleicht auch mehr Runden dieser Art, für die ich mich hier zumindest sehr, sehr bedanke bei Ihnen und bei Ihnen, den Zuschauern vorne am Fernseher. Nächste Woche kommt Pina Atalay und wir sind in 14 Tagen wieder für Sie da mit Blom und Pfeffer. Dankeschön.